ARD Sounds.
Du hattest das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist das Leben zu Ende. Du hattest so das Bedürfnis gehabt, dieses Kind sofort abzuholen, weil du einfach das Gefühl hattest, sie entgleitet dir jetzt. Salopp gesagt einfach, oh Gott, sie stirbt mir jetzt weg.
Die Meders sind eine kleine, glückliche Familie aus dem beschaulichen Nalbach im Saarland. Karin und ihr Mann Michael haben schon Sohn Benjamin. Der ist knapp 2 Jahre alt, als Karin ein weiteres Kind erwartet. Die Schwangerschaft läuft reibungslos. 2021 kommt ihre Tochter Lia auf die Welt. Sie soll Karins Familienglück komplett machen. 2 Kinder, ein Familienalltag, alles im Lot. Aber wie Karins Familie völlig aus dem Lot gerät und sich ganz langsam nochmal völlig neu finden muss, davon erzähle ich euch in dieser Ausgabe von Schicksal, dem Podcast über das Leben. Ich bin Martin Liss. Alle 2 Wochen findet ihr eine neue Folge von Schicksal in ARD Sounds und dort gibt's auch alle bisherigen Folgen.
Also mein Schicksal oder unser Schicksal ist tatsächlich die Erkrankung von meiner Tochter, der Lia. Die ist jetzt 4,5 Jahre alt und ja, ist eigentlich scheinbar gesund auf die Welt gekommen. Also die Schwangerschaft verlief auch reibungslos und ja, kam auf die Welt und wir hatten einfach gedacht, okay, wir haben ein gesundes Mädchen bekommen und waren erstmal glücklich. Und so mit 6 Monaten hast du halt langsam gemerkt, das stimmt was nicht. Klar, man hat sich trotzdem irgendwie ja eingeredet, dass es doch vielleicht nicht was ganz Schlimmes ist, vielleicht einfach nur ein Spätzünder. Und ja, dann war es aber so, dass sie mit 8 Monaten immer noch nicht alleine sich hinsetzen konnte oder überhaupt Anstalten gemacht hatte, sich zu drehen, zu krabbeln. Ja, dann wurden die Bauchschmerzen schon immer mehr. Dann sind wir zum Kinderarzt gegangen und der hat uns tatsächlich nicht ernst genommen. Also das Erste, was der Kinderarzt gesagt hat, war halt einfach, ja, die ist eine Spätzünderin, lassen Sie ihr mal noch ein bisschen Zeit.
Karin hat das Gefühl, es geht so nicht weiter. Ihr Kind braucht Hilfe und die kriegt sie nicht. Schließlich wechselt sie die Kinderärztin. Die Neue merkt sofort, hier stimmt etwas nicht.
Sie hat sich die Lia angeschaut und du musst ja bei diesem Alter bestimmte Reflexe auch schon haben. Und das hat sie einfach nicht gehabt. Und sie konnte ja auch nicht sitzen oder sich alleine hinsetzen. Und dann hat die Ärztin direkt gemeint, nee, da müsst ihr auf jeden Fall gucken, ganz dringend, auch schon direkt mit Physio anfangen. Und dann wurden wir eigentlich relativ schnell, ich glaube, da mussten wir gerade mal 4 Wochen warten auf Termin in der Uniklinik. Und da sind wir hin und da wurden halt eben ein paar Untersuchungen gemacht. Und aber da hast du halt auch ganz schnell gemerkt, wir sind nicht so ganz ernst genommen. Also da wurde dann direkt schon gesagt, ja, Frau Meder, wir könnten vielleicht noch 1 Jahr warten, ne, wie die Entwicklung sich weiter tut. Ja, dann sitzt du erstmal da und denkst, noch ein ganzes Jahr, das ist ganz schön lange. Und dann sind wir nach Hause und wussten erstmal gar nicht, ja, was machen wir jetzt?
Über einen Familienkontakt landet Karin schließlich bei einem Neurologen in Trier. Dort beginnt eine erste Spur.
Dann hatten wir tatsächlich per Zufall in der Familie Kontakte nach Trier. Und da gab es einen Neurologen, der hat dann direkt gesagt, nee, die Familie soll auf jeden Fall zu uns kommen. Wir gucken da mal. Und da hatten wir dann einen Termin gehabt. Und da wurde als erstes dieses sogenannte EEG geschrieben, also diese Hirnströme gemessen. Und da war halt schon die Auffälligkeit da. Er meinte dann direkt, ja, also Epilepsie in dem Sinne ist es nicht. Die Kinder würden dann halt eventuell nur ein bisschen länger mit der Entwicklung brauchen. Er hat sich aber nicht ganz damit so zufrieden gegeben. Anfang 2023 hatten wir dann einen MRT-Termin bekommen, dass wir auch einfach ausschließen könnten, ob nicht irgendwas an der Wirbelsäule oder irgendwas anderes ist. Es war aber auch unauffällig und dann hat er uns tatsächlich zur Genetik geschickt. Und da wurden halt die ersten Untersuchungen gemacht, die waren unauffällig.
Auch die Genetikerin signalisiert wahrscheinlich nichts Großes. Im Januar 2024 sitzt Karin allein bei der Genetikerin und der eine Satz, der gleich fallen wird, wird ihr Leben in ein Vorher und ein Nachher teilen.
Ich weiß es noch heute, 3. Januar 2024, habe ich den Termin bei der Genetik gehabt und die hat einfach dann nur gesagt, ja, Frau Meder, Ihre Tochter hat das Rett-Syndrom. Und hier haben Sie einen Flyer von der Elternhilfe, die können Ihnen viel mehr erzählen und viel mehr helfen als ich. Und da war erstmal die Welt untergegangen, weil es war wirklich so das Schlimmste vom Schlimmsten für einen und du hattest das Gefühl gehabt, okay, jetzt ist das Leben zu Ende. Also ich weiß noch, ich bin rausgegangen, habe dann meinen Mann angerufen und habe ihm dann wirklich gesagt, du, das ist wirklich das, was wir nicht wollten oder was wir nicht gehofft haben oder ja, was für uns das Schlimmste ist. Er ist dann direkt nach Hause gekommen. Die Lia war zu dem Zeitpunkt im Kindergarten und du hattest so das Bedürfnis gehabt, dieses Kind sofort abzuholen, weil du einfach das Gefühl hattest, sie entgleitet dir jetzt. Also so, ja, so salopp gesagt einfach, oh Gott, sie stirbt mir jetzt weg. Was ja eigentlich nicht so war, aber es hat sich so angefühlt.
Etwa 50 Mädchen kommen in Deutschland jedes Jahr mit dem Rett-Syndrom zur Welt. Es ist eine genetische Erkrankung, die fast ausschließlich Mädchen betrifft. Für die ist die Erkrankung damit nach dem Down-Syndrom die zweithäufigste Behinderung. Auslöser ist ein einzelnes blockiertes Gen. Im Gehirn ist alles da. Es kommt nur nicht durch.
Das kann man sich einfach so vorstellen, dass dieses eine Gen wie mit so einer Klammer umfasst ist und dadurch einfach blockiert wird. Im Gehirn selber ist es jetzt nicht so, dass da irgendwelche Zellen abgestorben sind. Im Gegenteil, die werden halt einfach nur nicht angesprochen, weil die einfach blockiert werden. Würdest du jetzt sozusagen diese Klammer aufmachen, dann würde es einfach nochmal ganz normal funktionieren. Also es war einfach eine Laune der Natur tatsächlich. Pech gehabt, genau. Uns hat es halt eben getroffen sozusagen.
So normal das in der Familie ist, im Außen muss Karin oft kämpfen. Für Hilfsmittel, für Anerkennung. Auch um Geld und gegen Blicke, gegen Sätze wie, ach komm, so schlimm ist es doch gar nicht.
Du gehst mit einem Kind im Rollstuhl und da sind erstmal die Blicke, ne? Weil auf gut Deutsch gesagt, ja, sie sieht doch nicht behindert aus. Also es ist immer noch so in den Köpfen bei den Menschen halt, für eine Behinderung musst du auch behindert aussehen. Und das macht es halt manchmal auch schwer, wenn du Leute begegnest, die dann sagen, ach ja, komm, so schlimm ist es doch gar nicht. Guck mal, die sieht doch ganz normal aus. Und du wirst halt nicht ernst genommen und musst aber auf der anderen Seite für ganz viele Sachen einfach kämpfen. Und das ist so die größte Belastung. Also klar, auch dieses Pflegen, diese körperliche und diese psychische Belastung natürlich. Aber das meiste ist wirklich so einfach für die Grundsätze meiner Tochter zu kämpfen und zu sagen, ja, die braucht einen Rollstuhl. Und ja, die braucht auch einen Reha-Buggy. Und ja, die braucht auch einen extra Stuhl für zu Hause zu sitzen, ne? Und das macht echt viel aus und zehrt wirklich an den Kräften.
Auf vielen Kosten bleibt die Familie sitzen, trotz Unterstützung von Kranken- und Pflegekasse. Überhaupt, alles ist Aufwand, alles ist anstrengend. Mal eben schnell rausgehen, keine Chance. Eigenständigkeit, wie sie Eltern für ihre Kinder wünschen, ist für Lia unerreichbar. Und Karin hat noch etwas verloren. Freunde, die plötzlich nicht mehr da waren.
Klar, Lia ist schwer krank, aber das ist ja kein Hindernis für eine Freundschaft zu mir auch oder die Freundschaften zu meinem Mann. Aber von der anderen Seite, du merkst halt dann, okay, wer wirklich zu dir steht. Ne? Wer nicht nur kommt, um Party zu machen und zu feiern und schöne Zeiten zu verbringen, sondern wirklich halt auch mal in den schlechten Zeiten da ist und sagt, hey, hör mal zu, wenn irgendwas ist, ruf mich an, ich komme vorbei, wenn ich Zeit habe, ich helfe. Mir ist es nicht zu viel. Ja, es hat sein Gutes und sein Schlechtes. Aber die Trauer und der Frust hat lange überwogen.
Aber Karin hat auch etwas Neues gefunden. 3 Kilometer entfernt von ihrem Haus, in derselben Kleinstadt im Saarland, noch eine Familie mit Rett. Und 2 Kilometer weiter eine 37-jährige Frau, die ebenfalls mit dem Rett-Syndrom lebt. 3 Rett-Mädchen bzw. Frauen in einem 3-Kilometer-Umkreis.
Ich hatte dann der Physiotherapeutin hier bei uns einen Ort weiter dann gesagt, ja, die Lia hat das Rett-Syndrom. Und du hast ja vorher schon gehört, okay, es ist was Seltenes. Oh Gott, wie weit musst du denn jetzt suchen gehen, dass du eine Familie findest überhaupt damit? Und sie meinte dann zu mir, nee, wir hatten hier schon mal ein Mädchen mit Rett-Syndrom, die wohnt auch hier. Soll ich dir mal die Handynummer geben? Und ich dachte nur so, okay, gut, ja. Und ich hatte dann diese Handynummer von dieser Mama und habe dann tatsächlich auch lange gegrübelt, soll ich mich jetzt da melden oder nicht? Soll ich diesen Schritt halt einfach gehen, mit einer Familie zu sprechen, die genau dasselbe Schicksal hat, oder möchte ich lieber meine Ruhe haben? Und ich habe mich dann aber doch dafür entschieden.
Anna wohnt nur 3 Kilometer von Lia entfernt. Sie ist 9. Ihre Mutter ist die erste Vorsitzende der Elternhilfe Rett Deutschland. Sie wird für Karin zur Wegweiserin und zur Lebensretterin im wörtlichen Sinne.
Ich weiß noch, als ich mit der Mama von der Anna geschrieben und telefoniert hatte, und die hat mir wirklich so nochmal, erstens mal nochmal so den Weg gegeben, mich nochmal so ins Fahrwasser reinbekommen. Und dadurch hatte ich dann nochmal diese Energie einfach, okay, jetzt muss ich das und das klären, ich brauche das und das. Du hattest halt so eine Aufgabe, wo du wusstest, okay, das musst du jetzt machen, und das hat mich tatsächlich rausgezogen. Und einfach wirklich auch zu sehen, ja, die leben auch weiter. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du dann sagst, okay, jetzt ist das Leben vorbei und jetzt sitzt du nur noch zu Hause und weinst. Sondern auch einfach diese Aufgabe zu haben, der Lia wirklich jetzt das bestmögliche Team aufzustellen, die bestmöglichen Therapien zu ermöglichen. Und das hat mich eigentlich wirklich rausgeholt. Und da war ich sehr, sehr froh drum, dass ich einfach auch mit der Mama sprechen konnte und sie alles fragen konnte und sie mir alles beantwortet hatte und mir auch so ein bisschen die Angst genommen hat.
Heute weiß Karin, sie ist nicht allein. Es gibt Team Lia, die Familie der anderen Rettmädchen, die Therapeuten, der integrative Kindergarten, in dem Lia einfach mitmacht.
Also tatsächlich hat es mir sehr, oder uns beiden, mein Mann und mir, geholfen, eben diesen Kontakt zu anderen Familien zu haben. Auch die Mädels in verschiedenen Altersgruppen zu sehen. Also so sprich, okay, das Leben geht weiter. Und die haben alle ein schönes Leben. Ist halt nur ein bisschen anstrengender als vielleicht normalerweise. Aber auch, dass du halt Menschen kennengelernt hast, die jetzt auch zu diesem Team Lia gehören und die dir helfen. Oder dass es halt auch einfach Einrichtungen gibt, die sagen, dafür sind wir da. Also zum Beispiel auch der integrative Kindergarten für Lia. Das hilft halt wirklich unwahrscheinlich zu sehen, dass sie so angenommen wird, wie sie ist. Und die wird da genauso mit einbezogen als alle anderen Kinder auch. Und die darf da genauso rumtoben sozusagen, basteln. Und das hilft halt auch unwahrscheinlich, dass es eben diese Menschen gibt, die sich da wirklich auch aufopfern, diesen Kindern ein schönes Leben zu machen. Das hilft sehr, 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 sehr viel.
Der Stand nach über einem Jahr der Diagnose. Was kann Lia, was kann sie nicht?
Lia kann nicht sprechen, nicht laufen. Sie kann auch nicht alleine sich hinstellen, auch nicht alleine stehen. Also das heißt, sie braucht immer Unterstützung dabei. Kann auch nicht alleine besonders gut essen oder trinken. Also da ist sie halt auch auf Unterstützung angewiesen. Und ja, also ich sag's immer so, wenn du sie jetzt auf den Boden hinsetzt, die ist einfach total hilflos. Also die kann dir nicht sagen, was ich jetzt möchte, wohin ich möchte, oder sie kann auch nicht drauf zeigen und sie kann sich auch einfach nicht fortbewegen.
Aber Karin findet ihre Tochter in den Augen. Die Mädchen mit Rett-Syndrom werden auch die Mädchen mit den sprechenden Augen genannt.
Der Lia kannst du mittlerweile von der Mimik alles ablesen. Also auch die Therapeuten lachen schon, wenn die irgendeine Aufgabe mit der Lia machen möchten, eine Übung. Und sie zeigt es einfach so nach dem Motto, ist das jetzt wirklich dein Ernst? Meinst du das jetzt ernst, dass ich das jetzt hier machen soll? Also die macht das wirklich richtig, richtig gut mit den Augen und mit der Mimik. Und sobald sie selber merkt, ich kann eine Auswahl treffen oder es versteht mich jemand, dann hat sie nochmal mehr Mut und mehr Lebenswillen dabei. Ich habe auch das Gefühl, sie ist sehr weit, also sie ist überhaupt nicht eingeschränkt oder so. Also es gibt halt auch hier in Deutschland einen Arzt, der sich sehr gut mit dem Rett-Syndrom auskennt, und er sagt auch immer wieder, nein, die Mädels verstehen alles. Also wir sollen auch mit ihnen wirklich normal reden und ihnen auch alles normal erklären, und die verstehen alles. Es ist einfach nur, die sind in ihrem Körper gefangen.
Und Lea hat ihre Lieblinge, eine Trickfilmfigur, eine Sängerin und ein Therapiepony.
Lia liebt die Schlümpfe, der Klassiker. Also wenn sie da schon sieht, dass der Gargamel eine auf die Mappe kriegt, die lacht sich kaputt. Sie liebt aber auch unwahrscheinlich Musik. Also du merkst richtig, welche Interpreten sie mag, welche Musikrichtung. Also ich sag's einfach mal so salopp, sie ist ein riesengroßer Taylor Swift-Fan. Also wenn die läuft, die hat einen Strahlen im Gesicht. Und ihr größtes Hobby ist einfaches Reiten. Also wenn sie schon weiß, wenn ich ihr sage, heute geht's zu der Furby, das ist nämlich sozusagen ihr Therapiepony, dann strahlt die. Und sobald wir auf diesen Hof fahren und wir aussteigen, du merkst ja diese Anspannung. Sie freut sich richtig, sie wird mir am liebsten von den Armen springen. Und in dem Moment, wo sie halt auf dem Pony sitzt, ist die total glücklich und entspannt.
Trotzdem, die Belastung ist groß. Karin kann nicht arbeiten. Pflege, Therapien, Termine fressen alle Zeit. Und im Hintergrund steht eine Zahl, die Karin nie ganz loslässt. Nur jedes fünfte Rettenmädchen erreicht das 20. Lebensjahr.
Dann hast du auch gelesen, okay, die Lebenserwartung, ja, da liest man auch nicht so viel. Dann auch, nur 21% der Mädels erreichen das 20. Lebensjahr. Und dann hast du aber gesehen, okay, aber da hinten lebt ja 2 Kilometer weiter eine 37-Jährige. Und du machst dir halt dann auch einfach Gedanken. Ich meine, wenn du selber Kinder hast, machst du dir schon Gedanken, was machst du, was machen die Kinder, wenn du nicht mehr da bist? Wenn du dann aber ein Kind hast mit einer Behinderung, wo du weißt, okay, die ist halt einfach auf Hilfe angewiesen. Also das macht mir immer noch sehr viel Angst zu wissen, wenn ich mal nicht mehr da bin, dann ist zwar der Benjamin da, aber ich möchte ja auch nicht, dass der jetzt alles übernimmt. Außer er sagt natürlich, ja, ich mache das. Und das ist, aber soll ja nicht sein. Er soll ja auch sein Leben leben können. Und das macht wirklich ganz große Angst. Aber mittlerweile ist es für uns eigentlich ganz normal. Also sie ist für uns normal. Sie gehört so, wie sie ist, zu uns dazu.
Und dann gibt es diese Tage, an denen es Karin selbst nicht gut geht. Tage, an denen die Frage, warum ich, wieder hochkommt.
Ist unterschiedlich. Also mal bin ich so und sage, ich will einfach dann nur meine Ruhe haben. Ich will auch dann von niemandem irgendwas hören oder sehen. Das sage ich aber auch den Personen, sage, ich brauche jetzt mal ein paar Tage für mich. Ich bin aber auch dann sehr dankbar, dass die Personen mir diesen Freiraum geben. Aber dann nach ein paar Tagen sagen, so, und jetzt stehst du nochmal auf. Und was sollen wir machen? Und dann ist es sehr, sehr unterschiedlich. Also entweder gehe ich dann spazieren in den Wald oder treffe mich mit jemandem und quatsche einfach und kann mich dann wirklich ausheulen, alles einfach sagen, was mich frustriert. Und dann kommt irgendwann nochmal so ein Moment, wo ich selber merke und sage, so, und jetzt stehst du auf und jetzt machst du weiter, weil das bringt ja eh nichts. Und dann siehst du halt auch die beiden Kinder und weißt, für was du es machst. Und das ist eigentlich der größte Antrieb.
Heilung gibt es bisher nicht, aber Hoffnung. In den USA und in Kanada laufen 2 Gentherapien an. Sie können nicht heilen, aber zumindest Symptome lindern.
Also Stand heute ist, dass du eben das Leben nur ein bisschen schöner, besser machen kannst mit ganz vielen Therapien. Also sprich Ergotherapie, Physiotherapie, Reittherapie, Logopädie. Zurzeit laufen aber in den Staaten und in Kanada 2 Gentherapien, die sehr gut angelaufen sind. Das wird aber auch keine Heilung sein. Also sprich, du kannst dann nur einige Symptome vielleicht etwas verbessern und damit die Lebensqualität der Mädels halt einfach steigern.
Ihre wichtigste Botschaft heute richtet sich an die anderen Eltern, die gerade dastehen, wo Karin und ihr Mann im Januar 2024 gestanden haben.
Es wird schwer, es wird anstrengend, es wird aber auch schön und du wirst merken, wer im Leben wirklich zu dir steht, wer für dein Kind da ist und du wirst ganz tolle Menschen kennenlernen, die dich tragen werden und die immer da sein werden. Es werden vielleicht wenige sein, aber genau die wenigen sind die richtigen.
Und an alle anderen, die Lia und Kindern wie ihr im Alltag begegnen, hat Karin eine zweite Bitte.
Das Wichtigste ist einfach, unsere Kinder so zu nehmen, wie sie sind und vielleicht nicht als etwas Unnormales zu sehen, sondern sie sind ganz normal und keine Angst und Scheu zu haben, auch zu fragen, Also mir ist es lieber, wenn Menschen mich ansprechen und fragen, anstatt wenn sie mich halt angucken und mein Kind angaffen. Also da auch, dass man auch viel offener gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen halt eben wird und sie nicht als Belastung sieht, sondern eher als vielleicht sogar als einen Gewinn.
Und ihr eigener Blick auf das, was Sie und Ihre Familie heute tragen, den hat Karin in einen Satz gepackt, den sie immer wieder sagt.
Der Weg ist jetzt halt ein bisschen steiniger und vielleicht noch ein paar mehr Abzweigungen, aber trotzdem schön. Und wir verbringen mit ihr schöne Zeiten und auch mit Benjamin. Und das ist eigentlich so das Wichtigste. Wir wollen halt für beide das Leben so gut wie möglich und so schön wie möglich gestalten.
Das war Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss. Eine neue Folge findet ihr alle 2 Wochen in ARD Sounds und eine Woche danach überall, wo es Podcasts gibt. Schicksal ist eine Produktion der Podcast 360 im Auftrag des Saarländischen Rundfunks.